Jesus von Nazareth war kein Familienmensch. Jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem das Wort meistens gemeint ist. Das Thema Familie hat bei Jesus einen scharfen negativen Ton und eine hohe Temperatur. Das ist ja letzten Endes derjenige, der sagte, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Zwischen Jesus von Nazareth und seiner Mutter zum Beispiel gibt es genau zwei Dialoge in den ganzen Evangelien, als er mit 12 sich aus der Reisegruppe schleicht und zurück in den Tempel und bei der Hochzeit zu Kana. Und in beiden Fällen legt Maria mit heftiger Kritik los und die beiden streiten sich so heftig, dass sie aneinander vorbeireden. Sein Vater Josef hat dabei die raumfüllende Präsenz einer Pappfigur. Sagt er überhaupt etwas in der Bibel? Ich glaube nicht. Die Familienbilder des Evangeliums sind also aus meiner Perspektive keine Ideale. Sie sind schmerzhaft realistisch vielleicht, aber nicht erstrebenswert. Und das wirft mich bei dem heutigen Predigttext etwas aus der Bahn. Denn dieser kurze Abschnitt, den wir heute als Predigttext haben, kommt aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs. Und dieser Kapitel ist so ein einziger straffer Gedankengang von Paulus. Die Beschreibung eines allumfassenden Wandlungsprozesses, der mit dem Wagnis zum Glauben beginnt. Und ihr kennt das bestimmt auch. Nicht zu tun, was man eigentlich tun will, stattdessen sich irgendwie darin gefangen fühlen, immer wieder das zu machen, was du eigentlich hast. Und Römer 8 ist so eine Art Spiegel, ein Bild, so kann Befreiung aussehen. So umfassend, so vollständig kann Wandel sein, denn es gibt keine Verurteilung mehr. Der Tod ist überwunden und deine innere Stimme, der Kaffeetassenspruch lautet, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Dein spiritueller, lebendiger Geist wird durch Glauben an der Auferstehung befähigt, dich zu der Person zu machen, die du schon immer sein wolltest. Und somit ist es völlig egal, wer gegen dich ist, wenn Gott für dich ist. Und die Krönung kommt von diesem Gedankengang im heutigen Predigttext und die Freude steigt und ich bin voll drin. Und Römer 8 ist wirklich einer meiner absoluten echten Highlights aus der Bibel. Und die Freude steigt und ich stehe quasi an der Schwelle zum paulinischen Nirvana. Und dann sagt er, und wir empfangen Gottes Geist und der Wandel ist vollzogen und wir können Gott endlich nennen Papa. Wie bitte? Also und nicht griechisch intellektuell Vater, sondern wirklich, er lässt es auch unübersetzt im Aramäischen, aber es ist ein intimes, ein gefühlvolles Wort für Papa. Und ich frage mich, Entschuldigung, aber inwiefern soll das plötzlich ein positiver Begriff sein, gerade im Kontext der Bibel? Welchen Papa soll ich im Kopf haben, wenn ich so zu Gott spreche? Abraham mit seinem Messer an meinem Hals? Saul, der mich großzieht und aufnimmt und sich von mir als Junge trösten lässt, nur um eine mörderische Jagd auf mich aufzunehmen, sobald ich ein bisschen von mir selbst zeige? Soll ich vielleicht David als Vater im Kopf haben, dessen Tötungsauftrag dann erfolgreich gewesen ist? Oder Herodes, vor dessen Freunde ich schon als junges Mädchen tanzen muss? Selbst der bloße Josef, der stumm dasteht, während Maria mich anschreit. Ja, danke. Wo ist der Vater in der Bibel, der tröstet? Ich fürchte, biblisches Vatersein verläuft anders. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Das ist nicht Liebe. Das ist Gewalt. Das ist Missbrauch. Dieses Bild, Gott als Vater, als Elternteil, klar, das ist wie alle Metaphern in der Bibel irgendwie eine Brücke zwischen etwas, was wir verstehen und etwas, was wir begreifen sollen. Aber die bittere Wahrheit ist, dass bei diesem Bild der Brückenkopf auf unserer Seite steht an einem Ort, der für viele Menschen extrem schmerzhaft ist. Wenn du einen guten Vater und eine gute Mutter hattest, sei froh. Wenn du ein guter Vater oder eine gute Mutter bist, sei froh. Aber wenn du damals klein und hilflos unbedingte Liebe zu deinen Eltern hattest und nur stetige Kritik oder Geschrei oder Gewalt zurückbekommen hast, dann bist du nicht allein. Und wenn du im Erwachsenenleben langsam und traurig zu der Erkenntnis kommst, dass deine Eltern sich nicht mehr ändern werden, dass sie dich immer werden klein machen wollen, dass du vergeblich auf ihre Anerkennung wartest, dann bist du auch damit nicht allein. Ich sehe dich, ich stecke mit dir da drin und Gott hat uns nicht den Geist der Knechtschaft und der Abhängigkeit gegeben. Der Spiegel, der uns im Römer 8 vorgehalten wird, zeigt, es gibt keine Verurteilung mehr. Du brauchst sie nicht mehr. Du brauchst nicht mehr das, was dir als Kind, als Jugendliche gefehlt hat. Du kannst dieses Fehlen überwinden, um der oder diejenige zu sein, die du schon immer werden wolltest. Und die Anerkennung, die kommt im späteren Leben durch Menschenliebe, die du erfährst, und von Gottes Geist, der uns zu dem befähigt, was wir nicht für möglich gehalten haben. Das ist die Befreiung, die hier im Römer 8 versprochen wird. Und dann kommt ausgerechnet dieses Elternbild, Papa. Und ich denke, auf eine kranke Weise ist es vielleicht nicht ganz unpassend. Denn viele Menschen in der fernen und in der jungen Geschichte waren zornig auf Gott und hatten jeden Grund dazu. Ihr habt gehört von der Durchhaltevermögen Hiobs. Und Hiobs große, faustschüttelnde Anfrage an Gott war eher, warum ich, als warum überhaupt. Denn es war für ihn selbstverständlich, dass Gott auch furchtbar und zerstörerisch und willkürlich sein konnte. Es war nur ihm nicht klar, warum er persönlich davon in den Genuss gekommen ist. Und im Garten Gethsemane kommt zu Jesus keine Hilfe aus dem Himmel. Der Heiligenschein erlischt und Gott, dieser ewige und voluminöse Redner, hat plötzlich nichts mehr zu sagen. Und ohne auf der Kanzel allzu biografisch werden zu wollen, einen Gott, der seine Wut nicht unter Kontrolle hat und sich immer genau dann aus dem Staub macht, wenn man ihn am akutesten braucht, ich hätte jeden Grund, so einen Gott Papa zu nennen. Und an dieser Stelle habe ich aber wieder Jesus vor mir, den angeblichen Nicht-Familienmenschen. Im Evangelium nach Markus gibt es keine Geburtsgeschichte und auch keine Jugendstreite mit den Eltern. Ein gewisser Jesus tritt erst dann in Erscheinung, wenn er getauft werden sollte. Und er wird in den Jordan getunkt und dadurch kommt Gottes Geist auf ihn und daraufhin sagt Gott: Jetzt bist du mein Sohn. Und erst viel später im Markus-Evangelium lernen wir, dass Jesus biologische Verwandte hat. Eine Mutter wird erwähnt, sowie Brüder und Schwester. Und eines Tages sitzt Jesus in einem vollen Haus mit einer ganzen Menge Menschen um ihn herum. Er lehrt und diskutiert, er spricht und heilt und tröstet und er wird auch versorgt von den Menschen, die mit ihm sind. Und seine Mutter und seine Geschwister stehen vor der Tür. Und irgendwer sagt zu Jesus: Deine Familie wartet draußen. Und Jesus schaut sich in dem Raum um und er fragt: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Die hier im Raum sind es. Meine Familie sind diejenigen, die Gottes Willen tun. Denn Jesus baute auf und pflegte eine Wahlfamilie. Und es war zum Teil schön und zum Teil tragisch und die haben ihn geliebt und auch manchmal versagt. Und er hat es weitergetrieben bis in die letzten Atemzüge am Kreuz. Sohn, das ist jetzt deine Mutter. Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Und das kennen, würde ich behaupten, viele Menschen. Viele Menschen, die hier sitzen, die von ihren Geburtsfamilien verstoßen oder vernachlässigt wurden, die sich irgendwann im Leben umgeschaut haben auf die Menschen, die sie sich ausgesucht haben und gesagt haben, das ist jetzt meine Familie. Ihr Lieben, ich nenne mich Christ, weil ich bereit bin zu riskieren, dass Gott wie Jesus von Nazareth ist. Ein Miterbe, der mit mir leidet und mit mir zur Herrlichkeit erhoben wird. Eine Art Adoptivbruder, von mir ausgesucht, aber ohne ihn könnte ich auch nicht mehr. Weil meine innere Stimme, die Kraft in mir, aus der ich derjenige werde, den ich schon immer sein wollte, weil auch darin seine Stimme erklingt. Und vielleicht gelingt es mir so, am Ende des paulinischen Frei- und Erwachsenenwerdens Gott Vater zu nennen. Weil viele Väter Tröster und Würdiger sind und alle Väter es eigentlich sein konnten. Weil ich weiß, dass wir Menschen Familienbindungen untereinander bewusst eingehen und stärken und pflegen können, so wie Jesus es getan hat. Und weil ich weiß, dass Gott mich stärkt und erhebt in jeder Widerstandsfähigkeit, die ich als Kind und Jugendliche zeigen musste und immer noch in mir habe. Weil ich dank seines Geistes zur Liebe zu mir selbst und damit zur Liebe zu anderen Menschen befreit wurde. Versagen werden wir gelegentlich und zornig werden auch. Aber wenn ich fühle, wie ich angenommen bin, so kann ich ihn vielleicht Vater nennen oder manchmal gar Papa. Amen.